Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
The same procedure as every year heißt der Spruch und wir sind jetzt am Jahresende 25 angekommen. Und liebe Hörer und Hörer, wie ihr hört, ich bin nicht Peter Pedersen, sondern Oliver Kramer ist mein Name. Ich habe die große Ehre, heute diesen Podcast Co. zu moderieren. Das ist schon eine gute alte Tradition geworden. Einmal im Jahr, Peter, lassen wir das Jahr und den Tiny House Podcast Revue passieren. Begrüße dich in deinem eigenen Podcast. Hallo Peter.
Ja, hallo Oliver, das höre ich gerne. Übrigens, das Spannende ist ja, wir sind jetzt 4,5 Jahre zusammen. Wir haben es gerade eben schon staunenderweise diskutiert. Und du bist derjenige, der ja meinen Podcast immer nochmal abmixt und dann nochmal hochlädt. Und als alter, erfahrener Journalist bist du natürlich auch für mich so eine journalistische Stütze, wenn ich zu viel Blödsinn rede. Und ich freue mich weiterhin, mit dir gut zusammenarbeiten zu können. Wir werden ein tolles neues Jahr 2026 gemeinsam erleben.
Davon sind wir überzeugt und vor allen Dingen sind wir von diesem Podcast überzeugt. Und liebe Hörerinnen und Hörer, einmal der Blick auf die Zahlen, weil das interessiert ja vielleicht auch mal viele. Das ist ja immer sonst wie so eine Blackbox, da lässt sich nicht so gerne jeder in die Karten schauen. Aber ich habe mal reingeschaut, weil ich habe ja den Zugang sozusagen zu dem Hosting-Dienst und es waren über 25.000 Downloads auch in diesem Jahr, Peter, mit ich monatlich immer so um die 2.000, wir kratzen immer so an der 2.000er-Grenze. Es ist ja ein erfolgreiches Format und ich glaube, da ist auch das Motto, langer Atem zahlt sich aus.
Ganz deutlich. Und wenn ich das gewusst hätte, was daraus wird, ich hätte früher das anders gemacht schon. Aber man muss den Podcast wirklich über die letzten 4,5 Jahre zweiteilen. Der erste Teil, das ist tatsächlich der privatkundenorientierte Basics. Was ist ein Haus? Was ist eine Baugenehmigung und so weiter? Und der zweite Teil ist eigentlich so mehr die Tendenz Richtung Gewerbe. Und da hat sich doch herausgestellt, im ersten Teil war das Hobby. Ganz deutlich Hobby. Die Leute haben bei mir die Infos abgezogen und gesagt, da kann ich jetzt mit einem Akkuschrauber aus dem Baumarkt das selber hinkriegen. Da brauche ich den Pedersen nicht mehr, nur die Infos hole ich mir. Und seitdem ich das Thema gewerblich aufgezogen habe, seitdem ist es für mich natürlich ein Marketinginstrument, was mir auch Geschäft bringt. Und zwar sehr viel und das bringt sehr viel Spaß.
Also da merkt man auch, wie ein Unternehmenspodcast ja nicht nur Informationen teilt, also so eine Art Ratgeber, so wie du das gesagt hast im ersten Teil, sondern ja letztendlich auch dein Business ankurbelt und es zeigt, wie sich der Tiny House Markt verändert hat. Darüber wollen wir heute unter anderem sprechen und ich steige eigentlich gleich mal ein, Peter. In den letzten 2 Jahren hat sich schon angedeutet, dass die Baubranche allgemein ziemlich zu kämpfen hat. Ich habe mal ein bisschen in den Zahlen geschaut. 2024 hatten wir im Einfamilienhausbereich, vermute mal, dass da auch die Tiny Houses mit drunter fallen, in Sachen Baugenehmigung ein Tiefstand von knapp 38.000 Baugenehmigungen. Das war ein Minus von 20%. 25, kleine Konsolidierung, ging es wieder ein bisschen rauf. Wie sind so deine Erfahrungen als Tiny House Hersteller?
Ganz knallhart der private Wohnungsmarkt. Die Familie, die ein Einfamilienhaus oder ein Zweifamilienhaus kauft, ist in den letzten 4 Jahren fast um 60-70% zurückgegangen. Und da sind kleine Schwankungen völlig uninteressant. Der Markt ist am Boden. Die Architekten freuen sich, wenn sie hier und da mal wieder einen Auftrag kriegen. Manchmal gibt es so eine kleine Welle nach oben, aber viel ist da nicht. Das Thema Tiny Houses ist, muss man ja so sehen, das ist ja auch ein Wohnungsmarkt, ein Hausmarkt, aber in einer preislich niedrigeren Schwelle. Das heißt, ich habe auch eine ganz andere Zielgruppe, die viel preisproblematischer ist und viel früher absagt nach dem Motto, das ist mir dann doch ein Euro zu viel. Und ich gehe davon aus, nach den Zahlen, die wir so gesammelt haben, der Markt für private Tiny Houses ist in den letzten 4 Jahren um 80-90% zusammengebrochen. Der ist faktisch nicht mehr da. Das muss man einfach so konstatieren. Wenn ich sehe, was heute an deutschen Herstellern alles aus dem Markt geht, das sind ja viele Hobbybusse, die glauben, sie können mal reich werden, die heute wieder ein Handytarife oder sonst was verkaufen. Und wir haben einen Markt, der momentan von Billigangeboten von Osteuropa überschwemmt wird, auf teilweise katastrophaler Qualität, die baurechtlich gar nicht sauber arbeiten, weil sie die deutschen Bestimmungen, die deutschen DIN- und ISO-Normen nicht kennen. Aber der Markt, den ich ja natürlich gerne jetzt penetriere, wie es so schön heißt, und den ich eben auch im Podcast aktiv begleite, ist eben der gewerbliche. Und der brummt, wir kommen vor Arbeit nicht in Schlaf.
Da wollen wir auch heute nochmal drüber sprechen. Lass uns nochmal einen Blick, und das tust du ja auch immer wieder in den Podcast-Folgen, auf die Politik werfen. Die neue Bundesregierung ist ja seit Anfang dieses Jahres am Start mit Friedrich Merz. Dazu hast du auch eine Folge gemacht, Folge 98. Friedrich Merz plant Mikrohäuser, und Folge 118 zum Beschluss des Bauturbos. Ist da jetzt vielleicht die richtigere Richtung mit der neuen Bundesregierung eingeschlagen? Erwartest du dir da was von, oder ist das eigentlich auch nur heiße Luft?
Möchtest du eine kurze Antwort oder eine ausführliche? Er lacht schon. Er weiß wahrscheinlich, was kommt. Also, dass Herr Merz, also er stand ja mir auch nicht zur Verfügung. Er hat ja was Wichtigeres zu tun gehabt. Aber man muss ja wirklich sehen, der Herr Merz hat das große Problem. Er wird ja mittlerweile schon als Wackeldackel bezeichnet. Wenn der irgendwas ankündigt, muss man davon ausgehen, das Gegenteil passiert. Oder gar nichts. Und insofern darf man das wirklich momentan nicht ernst nehmen. Bitte, ich als Liberaler, Libertäre, der durchaus marktwirtschaftlich orientiert ist, das, was da passiert, ist eine Katastrophe. Der Bauturbo ist zwar lieb und nett, aber es hilft ja nichts, wenn die Entscheidungen vielleicht etwas einfacher werden bei den Behörden, wenn die ganzen Normen, die ganzen Vorgaben nicht gelöst werden. Alle diskutieren, das war ja auch im Koalitionsbeschluss, eine Koalitionsvereinbarung gegeben, dass das Gebäudeenergiegesetz gelockert werden soll. So, was passiert? Nichts passiert. So, und dann sind die Anforderungen die gleichen. Das heißt, ich erwarte nur marginale Veränderungen. Wenn Politiker etwas entscheiden, dann muss man davon ausgehen, es ist nur heiße Luft, sonst würden sie selber in die freie Wirtschaft gehen, ordentliches Geld verdienen, und das müssen sie leider wahrscheinlich aus Not, weil sie niemand haben will in der freien Wirtschaft, müssen sie Politiker werden, damit sie selber versorgen können. Entschuldigung, was ich so deutlich sage.
Ja. Also viel Bürokratie, und es wird ja immer dieses berühmte Buzzword Bürokratieabbau, aber ich glaube, da sind wir uns einig, da wird nicht viel passieren.
Na, dafür muss erstmal ein Arbeitskreis gebildet werden, und dann muss eine neue Abteilung eingerichtet werden, um über Bürokratieabbau zu diskutieren. Das wäre doch nichts.
Das dauert und dauert. Stichwort Anforderungen. Es gab eine weitere Gesetzesänderung, darauf bist du in einer der jüngeren Folgen eingegangen, Ende 25, und das betrifft die neue K455-Förderung. Was bringt die, und können auch Tiny-House-Käufer davon profitieren? Oder ist da auch ein kleiner Haken?
Letztendlich ist es auch wieder eine Rolle rückwärts. Alle reden dann von Energiewende. Das ist die Verschärfung der ganzen Anforderungen auch von EH70 auf EH55 auf EH40. Je niedriger die Zahl, desto geringer soll der Energieaufwand sein für den Betrieb eines Hauses. Jetzt soll ab 16. Dezember natürlich auch wieder EH55 gefördert werden. Grundsätzlich ist das ja schon mal eine richtige Richtung. Das heißt aber trotzdem, das, was gesetzlich baurechtlich gefordert wird, wird auch gefördert. Das macht ja keinen Sinn. Entweder fordere ich es gesetzlich oder ich fördere es. Ja. Also das ist schon mal dusselig. Das nächste ist aber auch, wenn ich dann sehe, dass bei der Heizung keine fossile Energie erlaubt ist. Erstmal ist die Frage, was soll der Quatsch heute noch, wo man genau weiß, dass alles Unsinn ist. Das nächste ist aber, dass Biomasse nicht akzeptiert wird bei dem 296-Förderprogramm, wo es dann um den klimafreundlichen Neubau im Niedrigpreissegment geht. Ich ärgere mich schon allein über den Begriff, nach dem Motto, für die armen Doofen mache ich da unten auch etwas. Und wenn ich da natürlich dann keine Biomasse haben darf, dann ist auch eine Hackschnitzerheizung, eine Pelletheizung nicht möglich. Und anders kann ich seriös gar kein kleines Haus beheizen. Das heißt, die schießen sich gegenseitig ins Knie mit ihrem ganzen Quatsch.
Ja, also das mit der Heizung, da sprechen wir auch nachher nochmal drüber. Das ist dann wieder nächster Punkt, dass das nicht erfüllt wird und damit nicht unter die Förderung fährt und schon mal wieder obsolet ist. Ne?
Muss natürlich fairerweise sagen, der 297 gibt es trotzdem auch eine Förderung für privaten Hausbau. Aber ich muss natürlich die Voraussetzungen erfüllen, und das macht es dann wieder teurer, weil ich entsprechende Wärmeschutznachweise haben muss. Aber grundsätzlich, wer heute einen privaten Neubau plant im Mikrohausbereich, soll das in jedem Falle versuchen.
Lass uns noch mal einen kleinen Schwenker machen auf den Tiny House Markt. Du hast es eben schon mal kurz angedeutet, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ja, wir haben viele deutsche Anbieter, wir haben viele Anbieter aus dem osteuropäischen Raum. Ich glaube, auch viele sind aber einfach krachen gegangen, also wieder auch pleite gegangen, wenn so Events angemeldet. Wie nimmst du diesen Markt wahr? Also wenn ich deine Podcast-Folgen geschnitten habe, kam mir das immer so vor, sehr dynamisch. Es kommt was auf den Markt, wird was raufgeworfen, wenig Qualität, und dann ist der Anbieter aber auch schon wieder schnell weg vom Fenster.
Ja, man muss das sagen, gut, wir haben natürlich in Deutschland auch zahlreiche Hersteller, die durchaus handwerklich gut sind, ganz deutlich. Wir haben einfach ein Berufsausbildungssystem, ein handwerkliches Ausbildungssystem in Deutschland, das seinesgleichen weltweit sucht, wenn man mal Österreich und Schweiz hinzuzählt. So, das vom Grundsatz her. Das heißt aber noch lange nicht, dass diese Leute auch in der Lage sind, wirklich das Unternehmerische eines ganzen Hauses zu bauen. Wir haben das große Problem, dass viele in Deutschland beim handwerklichen Bereich das Hauptgewerbe und das Nebengewerbe nicht unterscheiden können. Es sind viele Tischler und Schreiner dabei, die Häuser bauen wollen, aber die haben eine Ausbildung für den Innenausbau, für den Möbelbau. Nichts gegen das Handwerk, aber wenn ich deine Flurkommode bauen kann, dann soll ich die Finger vom Karosseriebau lassen. Und das ist das Gefährliche, was in deutschen Bereichen schwierig ist. Die Osteuropäer hingegen sagen, wir machen das und das noch billiger. Und das heißt, es ist auch noch gefährlicher. Das ist die Schwierigkeit.
Das heißt, privater Markt ist mehr oder weniger tot. Was erwartest du da in den nächsten Jahren? Wird es hier und da immer wieder Anbieter geben, die dann irgendwelche Wochenend-Ferienhäuser anbieten? Modulhaus war ja auch ein Thema. Also, dass man sich vielleicht auch eine Nische sucht oder wie ist das?
Also ich gehe nicht davon aus, dass in den nächsten 2-3 Jahren der private Mikrohausmarkt irgendwie boomen wird. Ich weiß nicht, wo es herkommen soll. Das ist die Schwierigkeit. Die Belastung der einzelnen Bürger, was auch die Sozialversicherungsleistung angeht, die steuerlichen Leistungen angeht, sind ja nicht am Sinken, sie steigen. So, und damit ist natürlich auch das Geld nicht da. Das muss man fairerweise auch so sagen. Beim Gewerblichen ist es eine andere Geschichte, weil da natürlich mehr die Top-Verdiener, die sagen, ich bin im Spitzensteuersatz, ich nutze steuerliche Möglichkeiten, eben meinen Steuersatz zu senken, indem ich investiere, eine ganz andere Welt ist. Aber der Markt ist geteilt, privat und gewerblich.
Dann lass uns über das Gewerbliche sprechen. Du hast es jetzt schon mehrfach angesprochen, großer Boom, großes Interesse auch an euren und deinen Schulungen, Webinaren. Vielleicht kannst du noch mal ganz grundlegend erklären, worin bestehen die Vorteile bei einem gewerblichen Betrieb eines Tiny Houses, beziehungsweise es kommen auch Privatleute auf dich zu, so habe ich dich verstanden, und können ja ein Tiny House erwerben und dann aber in einem Gewerbe nutzen. Vielleicht erstmal ganz allgemein, wie kann das funktionieren und vor allen Dingen, welche steuerlichen Vorteile kann es da geben?
Fangen wir ganz vorne an. Die Entwicklung, die es in Deutschland gibt, ist, wenn ich ein Unternehmen habe, kann ich gewisse steuerliche Vorteile nutzen. Das heißt, nicht Fördergelder bekommen, sondern nur, ich kann an anderen Positionen meine Investitionen steuerlich geltend machen.
Ja.
Und es gibt ein Zauberwörtchen, was so mancher kennt, der im einkommensstärkeren Bereich ist. Das ist das Kürzel IAB, Investitionsabzugsbetrag. Übrigens ein weltweit einzigartiges Modell. Du sagst heute, du bist Angestellter, verdienst deine 200.000 zu versteuerndes Einkommen und sagst, also ich möchte gerne meine Einkommensteuer vom vorletzten Jahr mal ein bisschen ändern. Also planst du jetzt ein Investment fürs nächste Jahr und sagst deinem Steuerberater, pass auf, vom vorletztes Jahr, pack schon mal die Hälfte der geplanten Investition als Rückstellung, als Investitionsabzugsbetrag und davon bekomme ich dann meine Steuer sozusagen zurück, um es dann obendrein als Eigenkapital nutzen
das
zu können.
Das mindert sozusagen dann den Gewinn und damit bekommst du auch mehr in der Einkommenssteuer zurück. So muss man es verstehen.
Also mit dem Gewinn hat es ja noch gar nichts zu tun. Das ist erstmal nur die Planung der Investition.
Ja.
Aber jetzt sagen wir mal, nehmen wir mal ein Beispiel. Wir nehmen also 200.000 Euro zu versteuerndes Einkommen. Ich bin verheiratet. Also das heißt, ab 120.000 Euro ZVE, wie es so schön heißt, sitze ich im Spitzensteuersatz von über 42%. Das heißt, die 80.000, die ich dann drüber habe, davon bezahle ich dann 42% Steuern, Einkommensteuer. Wenn ich jetzt ein Gewerbe gründe, als Einzelgewerbe, als Personengesellschaft, geht das ganze Geschäft ja auch in die Einkommensteuer hinein. Und dann habe ich die Möglichkeit, eine Investition zu planen, die dann auf meine Steuer wirkt.
Ja.
Also sage ich, okay, ich plane jetzt mal 150.000 an Investitionen und die Hälfte davon, dann bleiben wir bei den 75.000, kann ich dann schon rückwirkend gegen mein zu versteuerndes Einkommen zählen und dann bekomme ich die 42% in der Regel sauber zurück, wenn alles gut gelaufen ist und dann investiere ich nächstes Jahr möglicherweise noch mit einer Finanzierung, um den Rest dann hinzubekommen. Und das sind die Momente, die momentan Gutverdienende nutzen, aber sie müssen, wenn sie Angestellte sind, eine Firma gründen und das ist das Entscheidende.
Genau. Und du hast das Ganze nicht nur im Podcast zum Thema gemacht, also du hast nicht nur Steuergestalter, muss man ja sagen, nicht nur Steuerberater, sondern Steuergestalter zu Gast gehabt, unter anderem in der Folge 106 den Felix Lorang und in der Folge 117 den Steuerberater Niklas Bienhöls, der den Kauf und Verkauf von gewerblichen Tiny Houses nochmal näher erläutert. Und mit dem Niklas Bienhöls hast du, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen gemeinsame Sache gemacht. Ihr bietet unter anderem Webinare an.
Seminare.
Dann erklär mal kurz, worum geht's?
Kurze Geschichte. Wir sind also schon länger zusammen und haben natürlich uns gut ausgetauscht. Ein toller Typ, kommt aus dem Steuerfahndungsbereich und ist einer wirklich der großen Fachleute in diesem Gebiet. Und er hat sich vor Jahren selbstständig gemacht, hat in der Nähe von Münster eine Steuerberatungskanzlei mit 25 Mitarbeitern. Und der hat mich einfach jetzt vor 3 Wochen bei mir privat in Mikrovorpommern besucht. Wir haben abends dann ganz gemütlich dann ein kleines Steak genommen, zu uns genommen, einen kleinen Rotwein und kamen ins Gequatsche. So, und wir haben dann festgestellt, wir müssen unbedingt was machen und wir haben gesagt, wir machen Seminare gemeinsam. Das Thema Steuergestaltung ist ja bei vielen, die im guten Einkommensbereich sind, schon ein Thema. Aber man weiß auch, das kostet richtig Geld, sich das Know-how anzueignen. Und da haben wir gesagt, das machen wir anders. Weil wir nehmen doch einfach, wir machen einfach ein Seminar als Akquise für uns, für ihn als Steuerberater, für unser eins als Unternehmer. Wir bieten zweitägige Seminare an Steuergestaltung. Und jetzt kommt das, nicht nur das Thema Steuerrecht, sondern auch die Produktanalyse. Und das wird bei den Steuergestaltern meistens vergessen. Nach dem Motto, du kannst mal in ein Tiny House investieren, nimm mal ein Tiny House. Und die beachten nicht, ja, ist das denn richtig so? Und funktioniert das? Wir wissen ja aus meinen Webinaren, dass so mancher Mitbewunderer gerne mal heimlich bei mir lurkt, sollen sie auch gerne machen. Nur dann gebe ich gerne den Hinweis, es ist gar kein Problem, über Wasser zu gehen, wenn man weiß, wo die Steine liegen. Und sage auch ganz deutlich, es hilft nichts, wenn du nur 90 Minuten bei mir im Webinar warst. Du kannst mein System nicht kopieren, weil ich einige Steine nicht erkläre. Und das ist natürlich die Schwierigkeit, dass man ein Produkt auch verstehen muss. Und da machen wir jetzt ab Februar Seminare zweitägig. Und das Spannendste an der Sache ist, das kostet nicht 10.000 oder 20.000 Euro, sondern 900 Euro für ein zweitägiges Seminar.
Das ist ja wirklich fast geschenkt, muss man sagen. Hol uns mal kurz ab, wie können wir da rankommen? Also die Hörer und Hörer, wir packen es in die Shownotes. Gibt es da eine Website? Kann man sich irgendwo eintragen, irgendwo anmelden oder...
Also auf kommt das noch? Also erstmal in die Shownotes sowieso. Das sind die Bienenhüls-Seminare. Und auf meiner Firmenwebsite rollingtinyhouse.de oben bei Beratung steht dann auch Bienenhüls-Seminare. Und da kommt die Einladung, die Information. Und da kann man auch direkt ein Seminar im Februar, im März und im Mai, die stehen schon drin, buchen.
Sehr, sehr schön. Also schaut da gern mal rein auf der Seite von Peter Pedersen.
Darf ich noch einmal ganz kurz einhaken, ja? Weil es kommt noch ein kleiner Gimmick. Jetzt habe ich ja gesagt, 900 Euro Seminargebühren für zweites Seminar, ist, da sagt jeder sofort, das gibt's doch gar nicht, die packen ja drauf. Das ist doch in Ordnung. Nein, wir haben noch einen kleinen Bonus und zwar für alle, die bei mir schon ein Tiny House gekauft haben, meine Kunden. Sind kostenlos eingeladen.
Ah, das ist klar.
Und okay. Jetzt kommt der nächste Punkt aus meiner Webinarreihe. Wer bei mir schon das kostenlose Basic- und Aufbau-Webinar mal gehört hat, also zweimal anderthalb Stunden, der kriegt es auch noch geschenkt.
Also, das ist ja doppelt und dreifacher Effekt. Und ich glaube, noch mal kurzer Schwenk, die Webinare sind auch sehr gut gelaufen in diesem Jahr.
Irre gut. Es ist ja eine neunteilige Webinarreihe mit insgesamt 14 Stunden Fach-Know-how. Ich mache also aus verkaufstechnischer Sicht genau das Gegenteil von dem, was viele sagen. Komm, überfrachte den Kunden nicht, ich schlage ihn tot mit Fachwissen. Ja. Und das ist also mein Kundenbindungsinstrument nach dem Motto, du kriegst, lieber Kunde, so viel Infos, dass du genau weißt, was du tust und was du lässt. Und wir haben in diesem Jahr in der neunteiligen Reihe 80 Webinare absolviert. Und wir sind so gut bei, ich habe es nicht genau jetzt im Kopf, aber irgendwo so um die 2000 Teilnehmer.
Boah, das ist ja der Wahnsinn.
In einem einzigen Jahr.
Das ist irre. Also das ist irre. Vor allen Dingen der Zulauf, dass man sagt, es ist ja offenbar ein Markt dafür da. Also,
der ist da. Ja. Der ist definitiv da, ja. Sonst würde ich es ja nicht tun.
Genau. Gut, Peter, jetzt habe ich noch zwei Themen bei mir hier auf dem Zettel. Das eine ist das Thema Innovation im Tiny House. Du bist ja immer jemand, muss man ja auch sagen, der da Vorreiter ist, der sich was überlegt. Und ein Thema ist natürlich der Pelletofen. Und in Folge 107 hast du mit einem... Ja, ich nenne es jetzt mal auch Experten zu gesprochen, der dir den Pelletofen bereitstellt, kann man das so sagen? Vielleicht kannst du da noch mal kurz drauf eingehen.
Das war das Interview mit dem deutschen Importeur Herrn Wacker. Mit dem arbeite ich schon so lange zusammen. Das heißt, er importiert von einem italienischen Hersteller. Man muss sagen, zum Thema Pelletöfen und Markt, von den 10 größten Herstellern in Europa sind 7 Italiener. Ein Belgier, ein Österreicher, wir Deutsche haben gar keine nennenswerten Zahlen, wir kaufen die Dinger. So, und der hat natürlich jedes Mal immer das Gefühl gehabt, jedes Mal, wenn ich bestellt habe, das passt irgendwie nicht. Weil die Dinger haben eine Bombenleistung, also ein Pelletofen hat 7 kW, 8 kW und mehr. Damit heizt sich eine 80, 100 Quadratmeter Wohnung und nicht 18 oder 20. Und das ist die Schwierigkeit. Der muss ja nun, wenn der anfängt zu brennen, dauert es eine Zeit lang, bis der erstmal brennt. Das dauert so 3, 4, 5 Minuten. Wenn er ausgeht, muss er erstmal die nicht verbrannten Pellets verarbeiten. Das heißt, er fährt langsam hoch und langsam runter. Wenn ich ein kleines Häuschen habe, heißt das aber, das Problem ist, der heizt einfach ein bisschen weiter und auf einmal habe ich 30 Grad in der Bude. Das heißt, wir mussten immer mit Gewalt den in der Leistung negativ tunen, wie ich es gerne gesagt habe. Und das war die Schwierigkeit. Und irgendwann ist ihm der Kragen geplatzt und sagte, Peter, sag mal, warum planst du nicht mal einen eigenen Ofen? Und sag ich, oh, gute Idee, machen wir. So, dann haben wir mit seinem Hersteller gesprochen und er sagt, ja, ich brauche eine nennenswerte Zahl. Dann haben wir gesagt, okay, ich bestelle mal 100 Pelletöfen von meiner Produktion, dann können wir die Entwicklung umsetzen. Und wir haben gerade letzte Woche die ersten Original aus der ersten Charge bekommen. Und es ist einfach toll. Wir haben einfach genau, die Leute haben das noch gar nicht so richtig verinnerlicht. Wir haben einen Ofen, der wenig Leistung hat. Das ist das Irre an der Geschichte. Die Miniaturisierung, soweit es geht, so leicht wie möglich, so schmal und so tief, so geringe Tiefe wie möglich, dass ich so dicht wie möglich an brennbare Teile stellen kann und so weiter.
Und vor allen Dingen, vielleicht kannst du es nochmal verdeutlichen, Pelletofen, die beste Heizung, die beste Heizungsform im Tiny House Kontext laut deiner Expertise.
Knallhart, wenn wir wieder auf die KfW-Förderung eingehen. Nach dem Motto, ich soll jetzt obendrein auch noch 65% regenerative Energie nachweisen. Ja, soll ich darüber also eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 20.000 Euro kaufen, wenn das Haus nur 80 oder 100.000 kostet? Das ist ja alles Unsinn. So, das heißt, ich brauche eine vernünftige Leistung. Luft-Wasser-Luft-Luftwärmepumpen, sagt man immer, werden immer so schön angeboten. Das sind ja Klimaanlagen, das sind Spielkisten, mit denen ich sicherlich, wenn es draußen plus 10 Grad ist.
Als Ergänzung.
Dann geht's ja klar. Aber ich kann mit im tiefen Winter, wenn ich minus 5 oder minus 10 Grad habe, kann ich diesen ganzen Kinderkram nicht einsetzen. Das funktioniert einfach nicht ordentlich. Das mache ich im Mittelmeer, aber nicht in Deutschland. So. Und deswegen, ich brauche eine Leistung, die erstens schwach ist, damit sie nicht zu sehr hoch fährt. Aber ich brauche eine, wenn draußen mal wirklich das richtig knallt, dass ich trotzdem wohlige Wärme ins Haus kriege. Und da ist der Pelletofen geradezu ideal, typisch perfekt fürs Mikrohaus geeignet.
Und der letzte Punkt, mit dem ich mit dir heute sprechen will, dreht sich um die sogenannten Cabins, die du jüngst in der Folge 122 thematisiert hast. Und da warst du wieder, ja, muss ich wirklich sagen, typisch journalistisch investigativ unterwegs. Du bist nicht zu Hause, du bist losgefahren, hast dir das vor Ort mal angeguckt. Was hat es mit den Cabins auf sich und vor allen Dingen, wo besteht die Gefahr auf dem Cabins-Markt? Was wird da getrieben?
Also erstmal der Begriff Cabins ist ja wieder mal so ein Zauberbegriff. Ich muss ja fairerweise sagen, das gilt genauso für Tiny House oder für Modulhäuser. Das sind ja alles nur Modebegriffe, die baurechtlich gar nicht da sind. Also man versucht wirklich von der baurechtlichen Realität abzulenken. Es gibt tatsächlich mittlerweile Unternehmen in Deutschland, die bieten den Grundstückseigentümern an, pass auf, wir stellen bei dir so eine Hütte auf. Das ist dann eigentlich ein Tiny House auf Anhänger. Irgend so ein Billigbau irgendwo aus Ost- oder Südosteuropa. Wenn es obendrein eine Holzhütte ist, dann ist es wahrscheinlich statisch, also schon zerstört durch den Transport. Aber die sagen, komm, wir machen einen Deal, bei dir können wir es aufstellen und dann ist es kein Problem. Erst einmal muss man sagen, diejenigen, die so mitmachen wollen dort, die haben dann einen Acker, die haben eine Wiese, die haben einen Wald oder so etwas oder einen kleinen Bauernhof und verstehen gar nicht, nur weil es Räder hat, dass ich da nicht einfach hinstellen darf. Die sind als Grundstückseigentümer ganz deutlich verantwortlich, auch die baurechtlichen Bedingungen zu erfüllen. Und das wissen die meisten.
Das ist nicht. Außenbereich, ne?
Das Außenbereich, genau. Ja. So, und wenn ich so sehe, was wir da gerade hier also in Mikrovorpommern erlebt haben, ja, das ist dann kein Biohof, das ist dann wirklich so eine Kommune oder sowas. Und die freuen sich, wenn sie Kohle verdienen können. Aber letztendlich ist das ein organisiertes System, mit potenziellem Schwarzbau Geld zu verdienen, mit der Ahnungslosigkeit der Leute, die eigentlich, wenn was passiert, für alles haften müssen.
Genau. Also da auch nochmal der Hinweis, die Eigentümer oder die Flächeneigentümer, die haften letztendlich. Und wenn da irgendwas nicht, also was hast du da beobachtet vor Ort? Also unter anderem, du hast dir das ja mal angeschaut.
Also ich kann nur empfehlen.
Wir dürfen keine Namen nennen, aber.
Aber letztendlich den Podcast muss man sich einfach mal angehört haben. Es ist wirklich so, erstens also von der Bauqualität ist das niederste Schrott, wenn ich da mit Spackschrauben die Platten da anschraube, das ist kein Niveau. Dann aber auch die Heizung, so ein kleiner Holzofen. Ich will es gewerblich vermieten und lass dann also die Gäste dort mal rumspielen am Ofen. Das Ding ist hat keine Betriebserlaubnis. Das heißt, mein Spruch ist dann immer, spart euch einfach die Versicherung. Die zahlt sowieso nicht, wenn das Ding nicht keine Betriebserlaubnis hat. Das ist lebensgefährlich. Und dann, wenn ich da sehe, Trenntoilette, also Plumpsklo, das ist dann, daran sehe ich schon, das ist niemals baugenehmigt. Das ist so ein Schwarzbau. Und das will ich gewerblich vermieten. Wenn da was passiert, die Versicherung zahlt sowieso nicht, es gibt richtig Ärger. Aber da halten sich natürlich dann möglicherweise auch die Initiatoren zurück und sagen, das ist ja deine Schuld, wenn du das auf deinem Grundstück so zulässt, was wir da spielen wollen.
Ja. Naja, und vor allen Dingen Beispiel Ofen, der Ofen ist nicht abgenommen, da entweicht irgendwas, ja, die Hütte brennt ab oder man hat irgendeine Kohlenmonoxidvergiftung. Es können ja Dinge passieren, das ist ja eigentlich gar nicht zulässig.
Das sind so einfache Dinge, also der Fachmann sieht das sofort, wenn da so ein kleiner, so ein Mini-Holzofen steht und da geht ein Rauchrohr direkt nach oben. Der Schornsteinfeger sagt, wenn ich oben kehre, dann fällt der ganze Quatsch in den Ofen, das darf er nicht. Also allein das senkrechte Rohr über dem Ofen heißt schon nicht abgenommen. Und da beginnen einfach die Schwierigkeiten. Dann muss man das sehen, wer mal ein Hotelzimmer besucht hat, weiß in der Innentür, es gibt immer so Schilder, Flucht- und Rettungswege planen. Es müssen ausdrücklich auch Flucht- und Rettungswege auch im Einzimmerhaus existieren. Ich habe seinerzeit selber mich gewundert, da ruft mich also vor ein paar Jahren eine Architektin aus Nordrhein-Westfalen an und fragt, Herr Petersen, welche Fenster in Ihrem Tiny House sind so groß, dass sie als Fluchtfenster benutzt werden können? Meine Antwort war, nehmen Sie die Fenster links und rechts vom Eingang. Ich fand das witzig, sie gar nicht. Sie hat es ernst genommen und gesagt, es nützt nichts. Sie müssen mindestens ein Fenster haben, wo sie raus können, wenn die Eingangstür versperrt ist und die Feuerwehr rein kann. So höflich ausgedrückt, wenn ich so etwas nicht habe, so einen Fluchtweg, 90 mal 120 ist es meistens nach Landesbauordnung, dann brauche ich auch keinen Flucht- und Rettungswegeplan. Wenn ich aber sowas nicht habe und es Tote gibt, Wahnsinn, unvorstellbar.
Ich bin überzeugt, Peter, du bleibst auch im neuen Jahr auch in der Causa dran. Und letzte Frage, was erwartest du von 26? Ich denke mal, Thema gewerblich bleibt, wird noch wachsen. Du bleibst in Sachen Seminare und Webinare dran. Was wird es vielleicht sonst noch geben? Was erwartest du vom neuen Jahr in Sachen Tiny Houses?
Ich fürchte, ich kann wieder mal mich nicht zur Ruhe setzen. Es geht wahrscheinlich nicht. Also in den nächsten 2 Monaten sind noch 2 neue Firmen. Ich wollte eigentlich aufhören. Es werden immer mehr, die ich sammle. Nein, aber vielleicht zum Seminar noch eine Besonderheit. Wir haben ja gesagt, 2-tägige Seminare. Wir haben darüber gesprochen, dass der Niklas Bienhölz aus der Nähe von Münster kommt. Es wird in Nottuln, das ist ein kleiner Ort westlich von Münster. Dort werden wir die deutschen Seminare durchführen. Wenn wir Deutsche haben, dann haben wir auch Ausländische. Das Februar-Seminar, das wird Mitte Februar kommen. Und das findet bereits auf Kreta statt. Und da kommt dann natürlich auch dann noch zusätzliches an Infos rein. Da kommt auch eine Juristin aus Rüthymnon dazu, die erklärt, wie man in Griechenland als Deutscher ein Grundstück erwerben kann, wo die Hürden sind und so weiter. Also, wer Lust hat, im Winter ein bisschen noch zu guten Temperaturen mitzukommen, Mitte Februar gibt es ein 2-tägiges Seminar mit Niklas Bienholz und mir und der Cara Leandri, Rechtsanwältin von Kreta. Und dann werden wir da 2 Tage auf Kreta verbringen.
Ja, also das habe ich jetzt mal schön dezent unterschlagen. Darüber haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Thema Kreta. Also auch das geht weiter. Nicht nur Seminare auf Kreta, sondern einfach auch die gewerblichen Möglichkeiten, die sich dort auf der Insel ergeben?
Ich bin seit 4 Jahren da und lerne, wie dort die Rechtslage ist in Griechenland. Das ist ein riesiger Aufwand. Man darf nicht einfach nur sagen, kann man das auch im Ausland machen, was wir in Deutschland planen. So einfach geht das nicht. Es sind auch andere Bedingungen dort. Aber so langsam haben wir wohl alles hingekriegt. Bei den Tiny Houses haben wir fast 10 Jahre gebraucht, um die deutschen Schnappatmungen beiseite zu schieben. Und auf Kreta nur noch 4 Jahre.
Alles klar. Peter, Gutes Gelingen, guten Rutsch. Der Podcast kommt ja kurz vorm Jahreswechsel raus, wenn ich richtig informiert bin. Und dann sag ich mal, gutes Gelingen.
Auf ein neues Jahr.
Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern. In Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-Haus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.